Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Input.
Schneller und mehr Fahrer kommen, wenn die SBB den Fahrplan umstellen. Nicht ganz freiwillig, denn immer mehr von uns pendeln, immer länger im Zug. Die Züge sind immer voller und die Stimmung in den Zügen wird nicht unbedingt besser. Im Gegenteil. Input taucht ein im Pendlerstrom. Wir wollen wissen, was an den Pendlernerven nackt und fragen, ob es auch schöne Pendelmomente gibt. Wir treffen einen Zugbegleiter, der sagt, er sei ein Blitzableiter, und wir schauen mit einem SBB-Forscher in die Zukunft der Pendler. Kampfzone Zug. Am Mikrofon Caroline Türkauf.
Es gibt keine Bahn auf dieser Welt, die so ausgelastet ist wie jetzt das schweizerische Bahnnetz. Und von dem kann man sagen, sind wir durchaus am Anschlag.
Es ist ein Kampf um einen Sitzplatz. Und auch wenn die Ressourcen knapp sind, Sitzplätze, ist das noch kein Grund, um gewisse Menschenwürde, einen gewissen Anstand einfach zu verlieren.
Der Mensch, der einfach nur für sich schaut, der will niemand nebenan. Der will so in seinem Glashäuschen sitzen und einfach möglichst nie noch einen dran haben.
Wir haben so einen Abstand, den wir gerne einhalten zu anderen Personen. Im Zug ist es ja oft so, dass es gar nicht mehr eingehalten werden kann, so der halbe Meter ungefähr. Dann sind wir angespannt und dann steigt der Puls.
Wenn ich es nicht machen müsste, mache ich es nicht, aber der Job tut es fordern. Ich hätte lieber einen Helikopter. Einer für mich persönlich, jetzt muss ich gehen, sonst verpasst der Zug.
Der S3 Input.
Wir sind eine Nation von Pendlern. Immer mehr von uns sitzen jeden Tag immer länger im Zug, in einer Art Zwischenwelt zwischen daheim und der Arbeit. Die Hauptschlagodere von dieser Lebensform ist die Uhr. Keine Sekunde zu lang will man in dieser Zwischenwelt unterwegs sein. Eingefleischte Pendler wissen darum genau, wenn sie an welchem Posten sein müssen, zum Beispiel am Kaffeestand, um einen guten Sitzplatz oder wenigstens den Zug zu erwischen. Pendler sind Sekündler, sie laufen schnell. Und ist man selber im Ameisenstrom der Pendler drin, kann man gar nicht anders als auch schnell laufen. Diese Gedanken schiessen mir durch den Kopf im eidgenössischen Pendlermekka. Im Hauptbahnhof Zürich. 200'000 Pendler strömen jeden Tag aus und in die Züge. Zu ihnen im Zug sitzen dürfen wir nicht. Die SBB will nicht, dass wir ihre Kunden mit dem Mikrofon stören. Was das Pendeln mit den Menschen macht, dürfen wir sie aber außerhalb der Züge fragen. Und das mache ich jetzt. Ich jage den Pendler, den Sekündler nach und das tönt logischerweise in den allermeisten Fällen so.
Sind Sie eine Pendlerin?
Ja, und eine, die keine Zeit hat.
Entschuldigung, darf ich Sie ganz kurz...
Pardon, danke. Nein.
Entschuldigung, darf ich schnell fragen, sind Sie ein Pendler?
Ja, aber immer leider auf den Zug. So.
Höflich sind sie alle zu mir und flitzen vorbei. Weiter vorne, schon auf dem Perron vom Zug nach Basel, steht ein Mann, der müde aussieht. Der mir sagt, als er das jetzt schon seit 12 Jahren macht, das Hin und Her, und dabei alles andere als glücklich aussieht.
Es ist eine Miesali, weil es geht doch von Basel auf Zürich rund eine Stunde, Stunde 15 verloren. Das macht am Tag praktisch 3 Stunden, die sie durchs Pendeln verlieren. Sie haben dann so nicht mehr so Lust, für etwas irgendwie zu erledigen. Es geht einfach so viel Zeit, das durch anders verloren, ja.
Also es frisst auch Energie in dem Fall?
Das auch auf jeden Fall, oder? Weil man merkt es auch mit den Tagen. Anfangs der Woche ist man je nachdem noch besser zu Weg und gegen Ende der Woche ist man dann ein bisschen müde, oder?
Wie ist das in den Zügen? Hat sich das verändert? Sie fahren 12 Jahre, die Züge nehme ich als nicht mehr wie Völler.
Die Züge sind Völler, ja. Gut, es kommt auch immer darauf an, zu was für eine Saison man fährt. Man merkt, dass am Sommer eigentlich weniger Leute hat, weil wahrscheinlich viele mit dem Auto pendeln gehen. Und so im Herbst fängt es dann an, dass die Züge Völler werden. Mir ist es eigentlich gleich, ob ich jetzt in einem Zweier- oder in einem Vierersitz sitze, ob ich rückwärts fahre oder vorwärts fahre. Also muss man ja eigentlich auch im gewissen Sinn das mit Humor nehmen. Weil wenn man dann auf dem Arbeitsweg irgendwie in den Stress hineinkommt wegen solchen Sachen, dann würde ich sagen, wird es eigentlich noch schlimmer zu der Zeit, eben, wo man verlieren dort durchs Pendeln.
Für den Geschäftsmann hier ist Pendeln ein Zeitfresser. Sich darüber aufregen mag er aber nicht. Er versucht, das Beste daraus zu machen, aus diesem Miesal. Als es ihm gleich ist, wo er sitzt, nehme ich ihm sofort ab. Sonst würde er schon längstens im Zug sitzen. Der fährt in 2 Minuten und ich überlasse das Perron denen, die mir vorbei auf den Zug flitzen.
In der Bahnhofshalle zurück stoße ich auf einen Mann, der jeden Tag 6 Stunden lang pendelt. Seit einem halben Jahr schon. Von Basel auf Zürich zur Arbeit und dann weiter nach Konstanz, wo er nach der Arbeit seine kranke Mutter besucht. Und seine Pendlerei zeigt, dass das Pendeln angenehmer wird, je weiter weg man von den grossen Zentren pendelt. Seine Devise ist durchhalten.
Ja, man muss halt. Aber es geht. Man kämpft sich durch. Das Schlimmste ist die volle Züge, gerade am Abend. Die Züge sind schon riesengroß, aber das Volumen ist wahnsinnig, was hier vorkommt. Sie merken es beim Einsteigen. Jeder will der Erste sein. Der Kampf um die Plätze. Und wenn man dann sieht, dass also die Leute wirklich extrem in den Gängen schon stehen und dann vor allen Dingen auch die Maulerei, man sieht auch während der ganzen Strecke bis Frauenfeld kein einziger Kontrolleur. Gibt es keinen. Ab Frauenfeld sind sie dann wieder da. Aber dann sind ja Züge halb leer.
Sie sagen, der Kontrolleur hat gar nicht Lust, sich da durchzukämpfen.
Nein, der den Kampf hoch 10 durchmachen. Der dort, wo noch angebrüllt werden, angeschrien, was soll das? Es ist das gleiche Spiel ja eigentlich jedes Mal. Man hört es ja an der Stimmung im Zug. Ob das jetzt Geschäftsleute sind mit Anzug, ob das jetzt irgendwelche sind, wo jetzt gerade bis zum Flughafen mit der riesen Koffer kommen. Es ist eine extreme Situation. Ansonsten geht's.
Sie haben gesagt Kampf.
Bitte?
Sie haben das Wort Kampf in den Mund genommen.
Ja, das ist schon ein Kampf, in den Zug reinzukommen. Die Druckerei, wenn sie den ganzen Tag eigentlich im Geschäft geschafft haben und ist produktiv und sie müssen dann am Abend schauen, dass sie noch einen Platz kriegen, dass sie ein bisschen nachhocken können oder sich entspannen können und stehen dann vor einer Türe, wo dann an einer Türe vielleicht 40, 50 Personen stehen, von denen viele, dann wissen sie ja, um was es geht. Dann wird es ein wenig stressig mit dem kleinen Kampf verbunden. Kampf ist der falsche Ausdruck vielleicht. Man kämpft sich ja nicht mit den Handschuhen oder mit der Fäuste, sondern einfach, ich will der Erste sein. Und das ist es.
Sagt er und läuft schnell weiter. Der Mann, der von einem Kampf um den Sitzplatz redet, der aber keine Zeit hat, um zu sagen, wie der stille Kampf ausgefochten wird. Dass er sich das Gefühl von einer Kampfstimmung nicht einbildet, bezeugt der junge Informatiker hier, der gerade noch schnell ein paar Züge Zigaretten inhaliert, bevor er auf den Zug springt.
Es ist ein Kampf um einen Sitzplatz. Und auch wenn die Ressourcen knapp sind, Sitzplätze, ist das noch kein Grund, um eine gewisse Menschenwürde, einen gewissen Anstand einfach zu verlieren.
Der Anstand, der geht, aber je voller der Zug ist, desto mehr verloren. Je leerer der Zug, desto zufriedener die Leute. Das ist der Eindruck, den ich schnell gewinne. Glück hat, wer einfach früh aus den Federn mag und das eben so mit der Arbeit keinen Einklang bringen.
Es ist schön, im Zug zu arbeiten. Es geht gut.
Und zwischen wo und wo pendeln Sie?
Zürich und Bern. Oder Bern-Zürich eigentlich umgekehrt.
Und umziehen haben Sie sich nie überlegt?
Nein, es gefällt mir in Bern.
Und die Stunde, die Sie verlieren pro Tag, ist das nicht mühsam für Sie?
Ich arbeite im Zug, das ist gut so. Ich finde, es ist nicht zu eng, wenn man um 6:30 Uhr morgens fährt. Ab 7 Uhr wird es dann ziemlich eng auch.
Das heisst, Sie werden sich aussuchen, wenn Sie gehen, damit es nicht so eng ist?
Ja, ganz genau, ja.
Früher aufstehen, für mehr Platz, undenkbar für diesen jungen Mann hier. Auf das Stichwort Pendeln, sagt er.
Kurzfristig geht es und langfristig nervt es.
Und warum?
Ja, weil ein kürzerer Arbeitsweg angenehmer ist, dann kann man länger schlafen, hat mehr vom Tag.
Nerven die Leute im Zug auch, oder nicht?
Eigentlich nicht, außer das ist jetzt gerade jemand, der aufdringlich ist oder intensiv riecht oder so.
Also das Schlimmste eigentlich bei den Pendlern, wenn sie schlecht schmecken?
Ja, ganz klar.
Sagt der junge Mann, der vor seinem inneren Auge vor allem ein Ziel hat, auf Zürich zu ziehen, damit er nicht mehr pendeln muss. Würden alle denken, wie er, müsste jetzt Zürich 120'000 neue Wohnungen gebaut werden. Zürich, die Stadt, wo an Wohnungsnot leidet, die Wohnungen enorm teuer sind. Und darum viele lieber pendeln. Da ist möglicherweise Umdenken gefordert, findet der Forscher von der SBB, den wir später in dieser Sendung kennenlernen. Und wir treffen dann auch eine Psychologin, die sagt, warum Pendeln stressig ist, für gewisse Menschen gar zu einer Belastung wird. Dass das Pendeln für viele stressig ist, beweist auch der Aufruf, den wir auf der DRS3 Homepage gemacht haben, wo wir nach schönen und weniger schönen Pendelgeschichten gefragt haben. Überwiegt haben die weniger schönen Geschichten, Einträge wie dieser hier.
Wenn ich das Wort Zug oder Bus nur schon höre, wird mir anders. Ich muss gestehen, vor ein paar Jahren machte mich nur das Busfahren wütend. Doch mittlerweile kriege ich auch graue Haare und Nervpickel, wenn ich daran denke, dass ich wieder mit dem Zug von St. Gallen nach Winterthur fahren muss und das Ganze auch wieder retour. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Reise ab und an den letzten Nerv raubt und ich mich nur noch dank laut dröhnender Musik in meinen Ohren beherrschen kann, nicht gleich laut aufzuschreien. Es ist ja so, dass es echt viele Leute gibt, die mit dem Zug ihre Reise zum Geschäft oder in die Schule antreten. Gar keine schlechte Idee, mag man meinen, umweltschonend, man tut ja was dafür. Doch belohnt wird man leider nicht. Nicht nur das Riesengedränge auf dem Bahnsteig und vor den Waggoneingängen macht mich wütend. Endlich durch das Gedränge gequetscht, stehe ich auch schon, kein Sitzplatz mehr frei. Nicht, dass irgendwelche Taschen den Platz für sich beanspruchen. Nein, es hat schlichtweg zu viele Leute oder zu wenig Waggons. Und dafür muss ich auch noch bezahlen. Ich verstehe ja, dass es im Tram oder Bus mal eng werden kann, aber doch nicht im Zug. Intercity, um das noch zu erwähnen. Muss aufhören, werde schon wieder wütend. Danke.
Hat die Frau geschrieben und ihrem Ärger Luft verschafft. Seinem Ärger Luft verschafft, das hat auch der Mann, den wir als nächstes treffen. Er hat in dieser Zeit ein Pendlertagebuch geschrieben. Im Gegensatz zu dieser Frau vorher hat er aber viel Lust zu erzählen von seinen Pendlererlebnissen als Langzeitpendler. Wir fahren auf Basel. Warten, bis alle ausgestiegen sind. Gesehen von hinten, wie sich der Ameisenstrom die Rolltreppen aufquetscht. Beobachten, wie die Stegen runterlaufen wollen aufs Perron von denen, die aufdrücken, verlangsamt werden. Spätestens oben auf der sogenannten Passerelle angekommen, erfasst mit Pendlerwellen. Ich tauche kurz unter, bis ich mich im Rhythmus vom Wellengang zurechtgefunden habe und surf mit. Kurf um irritierte ältere Menschen herum, die nicht mit diesem Rhythmus mithalten können. Die Welle spuckt einem unten in der Bahnhofshalle aus. Dort, wo der Peter Schenk auf uns wartet, um uns seine Pendelgeschichte zu erzählen. Der 57-Jährige ist verheiratet, hat zwei Töchter, wohnt in Basel. Arbeiten tut er in Zürich bei einer Versicherung. Seit 21 Jahren pendelt er und fährt bis auf eine Auszeit von einem Jahr erste Klasse.
Verändert hat sicher das Angebot. Wir sind heute flexibler geworden, auf Zürich zu reisen. Wir können uns alle halbe Stunde den ganzen Tag durch einen Zug auswählen. Was auch gewechselt hat, ist, dass mehr Leute natürlich kommen, aufgrund von den wirtschaftlichen Veränderungen, Fusionen etc. Aber sonst grundsätzlich eigentlich der Pendler an und für sich hat sich eigentlich nicht verändert.
Nur, dass es jetzt mehr auf diesen Pendler gibt?
Das ist ja so, ja. Es hat natürlich sehr viel mehr Pendler gegeben, ja. Das ist ja so.
Gibt es verschiedene Pendlertypen?
Ja, selbstverständlich. Also vielleicht zähle ich mir da auch ein bisschen dazu. Also, wenn ich am Morgen in den Zug reingehe, dann ist man schon etwa im gleichen Wagen, weil man sieht dann auch die Umgebung. Man ist mit vielen Leuten auch duzis und grüßt einander und schwätzt ein bisschen, gerade nach einem Wochenende. Und es gibt natürlich typische Pendler, solche, die viel arbeiten im Zug, wo wahrscheinlich auch der Weg bezahlt ist als Arbeitszeit. Es gibt gewisse Pendler, die Marotten haben, wo man kann ausweichen kann, wenn man will.
Was für Marotten sind das?
Ja, Marotten wie zum Beispiel die ewige Zeitungen lesen und nachher, wenn sie sie gelesen haben, unter eine Bank werfen. Also für einen Erstklasspassagier finde ich das ein bisschen peinlich. Es gibt solche Pendler, die, wenn man sie antrifft, haben sie auch schon am Morgen eventuell ein Fläschchen Wein bei sich, oder? Es gibt die Pendler, die Marotten haben, die jeden Morgen ihren Joghurt essen und dementsprechend auch eine gewisse Lärmpegel verursachen im Zug. Und dann gibt es natürlich auch die ruhigen Pendler, die ja reinkommen, Ohrstöpsel rein und Zeitung lesen.
Fühlen Sie sich auch belästigt durch Ihre Mitpendler und Mitpendlerinnen?
Belästigt insofern die Leute, die vor allem Zeit nutzen, um das Handy permanent zu nutzen, für irgendwelche belanglose Sachen abzumachen oder zu fahren oder mitzuteilen. Das ist schon störend. Das war früher noch gut, wo die SBB noch in alle Tunnel mit Leitungen ausgelegt hatte. Da konnte man sich dann auch so innerlich freuen, wenn die Verbindung abgebrochen ist, wenn wir in den Hauensteintunnel eingebogen sind.
Nerven Sie nie andere Leute im Zug, haben Sie das Gefühl?
Vielleicht möglich, wenn ich jemanden mal aufmerksam mache, dass er doch bitte das Handy soll in den Vorräumen benutzen, weil das stört hier drinnen. Da bekomme ich manchmal auch Zuspruch von anderen Mitreisenden, wo man getraut sich einfach nicht zu fragen. Oder vielleicht nerve ich auch, wenn ich mich ein Anstüchchen anbiete, wenn er 10 Minuten lang die Verkältung bemerkbar macht und offenzieht. Aber ich glaube, ich selber, nein, ich bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen vielfach zusammen und wir schwätzen eigentlich normal miteinander und haben es lustig. Wenn es wirklich dumm kommt und ich wirklich mich gestört fühle, dann getraue ich mir das auch zu sagen.
Gibt es Unterschiede zwischen ein Benehmen von Erstklass gegenüber Zweitklass-Fahrgästen?
Zweite-Klass-Passagier, er ist wahrscheinlich kommunikativer. Man kommt schneller in Kontakt in der zweiten Klasse mit den Leuten. Man tauscht sich auch ziemlich schnell aus. Man ist auch eher Duzis miteinander. Obwohl ich mit meinen 57 Jahren habe keine Mühe. Ich biete auch immer den Leuten das Duzis an. Und doch, das sind schon so ein bisschen die Unterschiede.
Also, dass jetzt der Erstklassfahrer die bessere Manieren hat, das ist absolut nicht der Fall, wenn ich ihn richtig zuhöre.
Nein, das kann man so sagen. Ja, das ist nicht der Fall.
Die Palette von Pendlertypen ist breit. Es gibt die stillen Schaffer, die Kontaktfreudigen, die auch gerne schwätzen, die Beobachter und die Einmischer. Und Lärm, das ist klar, das ist immer das Geräusch, das die anderen machen. Der Geräuschpegel aber ist in der ersten Klasse kleiner. Darum fährt Peter Schenk dort mit. Einsicht in die zweite Klasse hat er vor 5 Jahren gewonnen. Im 2005 haben nämlich die SBB mit dem Fahrplanwechsel weniger Erstklasswagen montiert. Haben das nicht geändert, obwohl er sie in Brief darauf hingewiesen hat. Und aus Protest hat er dann sein erstklassiges Jahr gekündigt und sie ein Jahr lang zweite Klasse gefahren. Und in diesem Jahr hat er dann sein Pendlertagebuch geführt. Er hat es dabei. Er nimmt es aus dem Plastiksack und klappt es auf.
Da habe ich zum Beispiel den 4. August 2005 habe ich dort geschrieben, Zürich Hauptbahnhof heimfahren nach Basel. Es ist 17.05 Uhr und wir fahren noch nicht. Die Klimaanlage ist ebenfalls noch in Wartestellung. Zwei Mädchen einer Ausflugsfamilie sind vor lauter Aufregung, dass sie jetzt Zügli fahren dürfen, ein wenig überdreht und machen die Ruhe, welche sich vor der geplanten Abfahrt ausbreitete, zunichte. Aber eben, wir fahren ja noch gar nicht. Nach gut 7 Minuten Abfahrtverspätung geht es endlich los. Keine Information der Zugbegleiter über die Lautsprecher, aber wir fahren. Die Klima versucht ihr Bestes. Ich versuche, die Kinder 3 Reihen vor mir zu ignorieren, was jedoch eher schlecht gelingt. Die Eltern der beiden machen einen teilnahmslosen Eindruck. Ich denke mir, sie haben resigniert oder halten durch. Sie, Typ Familienfrau mit sozialen Nebenaufgaben im Dorf und Turnverein am Donnerstagabend. Er liest ein Wirtschaftsblatt, vorbereitete Coolness, vielleicht mittleres Kader in einer Bank mit verpasster Leiter nach oben. Was würde geschehen, wenn jemand oder sogar ich, mutige vor, so nebenbei den Standardsatz fallen ließe, jetzt reicht's, Ruhe im Saal, ja, das wäre dann ein Gaudi. Da würden die beiden aber ihre Elternrolle zeigen und dem Ausrufenden mal erklären, was Sache ist.
Gedankenspiel vom Langzeitpendler Peter Schenk, der während einem Jahr seine Pendlererlebnisse in einem Tagebuch verewigt hat. 5 Jahre ist das mittlerweile her. Und, sagt der 57-jährige Peter Schenk, er sei irgendwie milder geworden in diesen letzten Jahren. Möglich, dass das auch daran liegt, dass er nicht mehr ewig pendeln muss.
In den letzten 3-4 Jahren bin ich auch wirklich ruhiger geworden. Es gibt auch schöne Erlebnisse halt auch beim Pendeln. Eines der neuesten schönen Beispiele, die ich habe. Ich habe immer eine Frau beobachtet, die bei uns oben in der Binz, wo ich arbeite, Mühe hatte, weil sie blind ist, über Bahngleise zu laufen. Und dann habe ich mir mal angeboten, ob ich ihr nicht helfen kann. Und daraus aus ist eigentlich in den letzten 4-5 Jahren eine Freundschaft entstanden. Wir pendeln heute eigentlich jeden Tag. Und wir treffen uns auch heute privat. Und wir lernen dann auch ganz andere Lebensentwürfe kennen von Menschen. Und das macht mich dann eigentlich auch zufriedener.
Zufriedener, weil das Pendeln so nicht Zeitverschwendung, sondern eine Bereicherung ist.
Ein bisschen etwas lesen oder auch die Gespräche pflegen mit Mitpendlerinnen und Mitpendlern. Das bringt einem auch eine gewisse Distanz zwischen Arbeitsplatz und dann daheim. Und das merke ich auch, dass wenn man dann so daheim ankommt und wir essen dann zusammen zur Nacht, dann ist einfach schon eine Distanz, eine räumliche und auch eine zeitliche Distanz. Und dann hat man mit viel schon abgeschlossen und aufgeräumt. Und am anderen Tag fällt es halt dann wieder an. Aber ich glaube, es bringt auch Vorteile, eine Stunde mal anzusitzen im Zug und etwas anderes zu machen, mit anderen Leuten schwätzen und dann die entsprechende Ruhe wieder zu finden.
Meint der Peter Schenk,
Langzeitpendler, der sich nicht mehr aufregt, der gerne mit anderen redet und damit sicher wieder andere nervt, die Ruhe wollen. Der versucht, das Beste zu machen aus dem Pendeln. Als nächstes treffen wir einen Pendler vom Typ «Stille Beobachter», der froh ist, dass er heute nicht mehr als Kondukteur unterwegs ist. Denn die Kondukteure, die sind immer mehr Blitzableiter. Mehr dazu nach «Basement Jacks» und «On the Train». Immer mehr von uns sind in den Zügen, in den Pendlerzügen. Input taucht ein im Pendlerstrom. Wir treffen den Thomas Jauslin. 35 ist er, der sagt, er sei zurzeit Hausmann, weil seine rechte Hand kaputt ist, und aber viel ehrenamtlich unterwegs ist mit dem Zug in den Stosszeiten. Die Züge, die er gut kennt, hat er doch bei der SBB die Lehre gemacht und ist dann noch lange als Kondukteur unterwegs gewesen. Was froh ist, dass er heute nicht mehr als Kondukteur in den Zügen arbeitet. Denn Kondukteure sind offenbar immer mehr Blitzableiter. Heute ist der Thomas Jauslin der Pendlertyp vom Beobachter.
Morgen hat es immer so ein bisschen die Pendler, die dann einfach einsteigen und einen grimmigen Kopf machen. Am Montagmorgen ist es schlimmer als am Freitagmorgen, als ich meistens unterwegs bin. Die haben ihr Ritual, die wollen ihren Stammplatz, hat man so das Gefühl, wenn sie immer, die laufen immer zielstrebig an und oh, da sitzt schon einer und dann wird eine Grimasse oder einfach ein Schnitt gezogen, sage ich jetzt einmal auf Baseldeutsch, und dann müssen sie sich einen anderen Platz suchen, dann wird das iPhone führen genommen, dann wird der Laptop aufgestartet oder sonst irgendjemand oder eine Zeitung gelesen. Also mir ist es egal, wo ich sitzen kann, hauptsache ich kann sitzen. Also Zugfahren ist eigentlich immer noch für mich jetzt immer noch, wie soll ich sagen, ein Vergnügen, wenn es nicht gerade eben, wenn es nicht gerade wirklich so hektisch ist oder wenn man schlechte Erfahrungen macht im Zug mit anderen Reisenden. Oder?
Haben Sie selber denn so schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Reisenden?
Ja, auch schon, dass man zum Beispiel angepöbelt wird. Sei es von anderen Mitreisenden, die jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen normal sind. Ja, gerempelt wird man sowohl beim Einsteigen als auch beim Aussteigen. Also die Ersten, die einsteigen und die Ersten, die aussteigen, wenn sie aber jetzt hinterst hinten stehen und einfach immer meinen, sie müssen vorne drängeln. Oder eben die, die jetzt hinterst hinten, dass sie in Zürich vorne können aussteigen können, müssen sie schon zu Baden anfangen laufen. Oder zu Zara können sie schon vorne laufen. Dabei ist der ganze Wagen schon gestossen, voll, wenn die Leute stehen. Und dann aber immer noch meinen, sie müssen durchdrücken. Also das finde ich dann schon in der Welt. Das ist dann wieder das Mühsame, was ich finde. Oder wenn man dann hier angerempelt wird. Oder auch von denen, die dann da noch meinen, im Stehen, zum Beispiel in der Zürcher S-Bahn, ist mir das schon viel aufgefallen. Der Zug gestossen voll und man muss noch meinen, man muss jetzt das grosse Buch führen oder im Rucksack vernäuseln, auch wenn es schon keinen Platz hat. Oder?
Und warum denken Sie, machen das die Leute? Also, weil wenn es der andere macht, findet man es ja dann selten toll. Wieso macht man es denn selber?
Ich denke, mit den Leuten merken das gar nicht. Das stelle ich auch immer wieder fest, auch anderswo im Leben. Die Leute, die schauen nur noch für sich. Da schaut man nie nebendran, hat auch der andere, so, es wäre ich und der Rest ist mir egal. Das ist so, wie ich das war, wie sich die Leute verhalten. Das interessiert die gar nicht. Die sehen gar nicht mehr nebendran, die sehen nur noch sich.
Machen Sie denn Sachen anders im Zug, dass Sie eben nicht so quasi egoistisch sich verhalten?
Ja, ich tue bewusst meine Taschen nicht auf einen anderen Sitz legen. Ich ziehe meinen Mantel, wenn ich die Jacke abziehe, und ich an den Haken hänge oder nehme das Zeug so auf den Schoss oder unter einen Sitz. Andere, die einfach meinen, sie müssen auf der Gegenbank müssen sie ihre Jacke platzieren. Auf dem Sitz nebendran wird die Tasche platziert und der Koffer muss auch noch jemand hin. Und dann sind mal vier Plätze besetzt und sie dann nicht auf die Idee kommen, zum Platz zu machen, wenn schon vier andere stehen. Also ich finde einfach, das gehört sich nicht. Man kann Platz machen und darum, glaube ich, verhalte ich mich anders. Aber der andere denkt natürlich, ja, solange es niemand fragt, nehme ich nicht weg. Obwohl es eigentlich der Anstand wäre, sagt, oh, da stehen noch zwei, drei, ich nehme jetzt mein Zeug weg und gebe den Sitzplatz frei. Oder? Das sind gleich die, die im Gang sitzen und den Fensterplatz frei lassen. Oder? Ja, ich will einfach nicht dort sitzen, weil sie einfach niemand nebendran wollen. Oder? Das ist wieder der Mensch, den ich vorhin gesagt habe, der einfach nur für sich schaut. Der will niemand nebendran. Der will so in seinem Glashäuschen sitzen und einfach möglichst nie noch einen dran haben.
Er freut sich, der Thomas Jauslin. Und trotzdem fährt er grundsätzlich gern Zug, auch in den Stosszeiten. Aber sagt er, er sei froh, dass er nicht mehr beruflich in den Zügen unterwegs sein muss, dass er nicht mehr als Kondukteur arbeitet. Perspektivenwechsel. Wir lernen einen Mann kennen, der 5 Tage in der Woche unterwegs ist in den Zügen, als Kondukteur und Zugchef. Der 45-jährige Beat Kundert, der bald die Regeln vom Fahrplanwechsel umsetzen muss. Zum Beispiel, als man das Gepäck nur mit einem Ticket kann neben sich auf dem Sitz platzieren. Wir treffen den Familienvater in einem Haus von der SBB, gerade beim Basler Bahnhof. Das Haus kennt er in- und auswendig. Er hat als Stift bei der SBB angefangen. Vor 27 Jahren war das. Der Beat Kundert sagt, er habe seine Arbeit enorm gern. Was sagt, es sei eine spannende Arbeit, weil die Menschen alle anders sind. Was gefordert ist, wenn es Störungen gibt im Fahrplan oder Reklamationen. Was auch sagt, er sei ein Blitzableiter, weil zeigt sich einiges verändert in den letzten Jahren.
Die Leute sind schon aggressiver geworden. Ich würde jetzt sagen, mal verbal aggressiver geworden. Nicht, dass sie tätlich aggressiver werden, aber verbal. Und wie gehe ich mit dem um? Das eine noch rein und das andere raus. Oder? Also wenn ich mich bei jedem möchte, ja, ich denke, dann wäre ich sicher am falschen Ort oder hätte ich irgendwie, müsste ich selber zum Psychiater oder irgendwas. Nein, ich denke mal, die Leute sind auch gestresst. Die haben sicher im Umfeld innen, haben die auch einen wahnsinnigen Druck, Arbeitsdruck und alles. Und wenn sie in den Zug kommen, dann wollen sie nicht gestresst werden, dann wollen sie einfach ihre Ruhe. Fertig.
Was wird denn der Amis an sie herantreten, wenn sie sagen, wenn sie immer genau hinhören würden, braucht sie dann am Ende doch einen Psychiater?
Würde ich jetzt sagen, geht alles gut, bis du irgendeine Beanstandung hast, bis irgendetwas nicht stimmt oder bis man etwas beanstanden muss. Und dann ist klar, dann ist man böse und der Letzte hat nichts gesagt. Und nachher wird es halt dann manchmal auch, wenn man es halt durchzieht, dann werden sie halt, dann die Leute werden verbal auch auffällig. Oder? Es sind einfach bei uns gewisse Fakten und tarifarische Sachen, die man muss einhalten muss. Da bin ich halt dann einfach der böse Mann, oder, der da kommt.
Jetzt müssen Sie ja noch ein bisschen böser werden auf einen Fahrplanwechsel, der die Busse so viel zu reden gegeben hat, was es geben kann, wenn man das Gepäck auf den Sitzplatz tut. Und das nicht will dort wegnehmen, ist es dann bis jetzt häufig vorgekommen, dass sie gemerkt haben, es hat keinen Platz und dort blockieren Leute mit ihrem Gepäckstück den Sitzplatz?
Also ich muss Ihnen offen und ehrlich sagen, das haben wir vor 20 Jahren schon gehabt, das ist genau das Gleiche. Es ist vielleicht nicht in dem Maß kommuniziert worden, weil es hat dann auch vielleicht nicht so viele Leute gehabt, aber man hat es dann auch schon gekannt, man ist ihnen durchgelaufen und wenn man Reisende hatte, die keinen Platz hatten, hat man sich gefragt, ob man einen Platz zuweisen soll. Dann ist man mit ihnen an einen Platz hergelaufen, hat auch offeriert. Ja, und wenn man gesehen hat, also als jemand eine Tasche, wenn man einen Sitzplatz hatte, hat man gesagt, sind sie so gut, dann stellen sie den bitte auf die Seite stellen. Und wenn er sich dann geweigert hat, es wegzunehmen, dann hat er ein Billett für das Gepäckstück.
Sie gehen nicht davon aus, dass sie jetzt mehr werden müssen, wie sie sagen?
Nein, danke nicht. Ich denke mal, es ist eine gute Kommunikation an unsere Fahrgäste, dass sie auch wissen, dass sie die Spitzenzeit in ihre Taschen sollen auf die Schoss nehmen sollen, dass die anderen können sitzen können. Ja, weil die Leute an sich haben sich so geändert, du gehst keiner zum anderen und sagst irgendetwas. Sondern sie kommen dann zu mir und sagen, es hat keinen Platz. Es ist immer das Gleiche. Es hat einfach keinen Platz in diesem Zug.
Es ist ja sehr komisch, dass der Mensch jetzt zum anderen Menschen geht, sondern zu ihnen geht.
Ja, aber das ist einfach so ein kleines Phänomen.
Es amüsiert sie auch noch ein bisschen zum Teil. Sie lachen jetzt auch und sagen,
ja, das... klar, das sind solche Sachen, die ich muss sagen, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann kann ich auf den zugehen und kann ihm sagen. Und mir fällt das einfach aus, dass die Selbstcourage, die fehlt ein bisschen. Eben die Leute wollen eigentlich nicht mehr mit dem zu tun haben, sie wollen ihre Ruhe und alles andere ist nicht gleich. Sie wollen einfach ihre Ruhe und dann sie wollen kein Gestürm.
Was ist für Sie der angenehmste Kunde?
Wir sind eigentlich alle Kunden. Seid mir recht. Also ich tue einem Kunden auch, wenn ich zum Beispiel am Morgen, wenn ich in den Zug reinkomme, dann sage ich guten Morgen miteinander, alle Billett vorweisen bitte. Dann muss mir ein Kunde nicht guten Morgen sagen. Die meisten sagen nichts. Die sind wirklich Kinder, die schauen einem nicht einmal an. Sie zeigen einfach das Gehen und schauen einem nicht an. Und dann sage ich Messi, einen schönen Tag und laufe weiter. Das ist für mich nicht tragisch, weil morgen ist müde oder hat Angst im Kopf. Ich werde schon denken, was muss ich jetzt machen im Geschäft und so. Das Bild vom Zugbegleiter hat sich gewandelt. Früher bist du mehr gewesen in den Augen der Leute eigentlich. Das, was früher war, war auch nicht unbedingt gut gewesen, dass wenn der Zugbegleiter in den Wagen gekommen ist und alle Leute gerade aufgeschreckt sind, oder? Aber heute ist es auch nicht gerade das. Ein Mittelding, denke ich mir, das wäre schön, oder? Dann hat man vielleicht auch andere Diskussionen.
Also ein bisschen mehr Achtung dann auch,
ja,
oder?
Ja, denke es, ja. Wenn ihr dort reinkommt, in den Zug reinkommt und so, und nachher kommen wir her am Morgen, sagen guten Morgen, Billett bitte. Und nachher, wenn ihr merkt, der gegenüber macht schon und dann zeigt er so widerwillig das Abo nochmal. Das ist klar, oder? Für ihn ist das etwas Lästiges, oder? Das ist mein Job, ja. Das musst du können. Für dich irgendwie einen Weg tun, und dann ist das okay.
Also mir fällt das auf, vor allem das Schnauben, Sie haben das jetzt gerade vorher sehr hübsch gemacht. Ich frage mich dann amix. Also es ist ja absurd, man muss ja so viele Sachen immer machen am Tag, die sich wiederholen. Wenn man jedes Mal würde schnauben, dann hat man ja ein einziges grosses Schnaubkonzert.
Es ist halt einfach, es ist halt heute einfach so, eben die Leute sind gestresst und haben so viel um die Ohren rum. Und jetzt kommt der auch noch, oder? Jetzt hat der Billett auch noch gesehen. Jetzt habe ich es doch gestern schon gezeigt. Ja, es ist halt einfach so. Und vielleicht ist es jemand, der ein GA hat, vielleicht viel schlimmer, wo es jeden Tag führen nimmt, als der einer, der ein gewöhnliches Billett hat, wo er vielleicht einmal einmal vorgeht oder so. Weil eben der Pendlerzug hast du immer die gleichen Leute. Aber ich kann mir nicht tausend Leute merken.
Sind Sie denn amüs jetzt dafür schon wählen, dass es dann schnaubt? Also die Leute ganz laut schnauben?
Es ist komisch, aber du musst dich vielleicht an gewisse Leute erinnern, wenn du ein glattes Erlebnis gehabt hast oder an solche, die negativ aufgefallen sind. An die musst du dich erinnern. Und alle anderen, du musst du dich gar nicht erinnern. Und eben, wenn du solche Züge begleitet, die wirklich in der Spitzenzeit auf Zürich fahren oder Zürich zurück, dann mögen wir manchmal nicht einmal mit der Hauptkontrolle fertig. Kommen wir zu Basel an und haben nicht fertig mögen mit der Billettkontrolle.
Weil eben die Züge so voll sind in den Stosszeiten. Der Beat Kundert, der sagt, er möchte seinen Job noch weitere 20 Jahre machen, weil er abwechslungsreich ist und er nicht immer nur auf der gleichen Strecke unterwegs ist. Ein interessanter Job, auch wenn er findet, dass die Menschen immer gestresster sind und der Wege einander und auch den SBB-Mitarbeiter weniger Achtung entgegenbringen. Als sich die Menschen in der Schweiz immer gestresster fühlen, hat eine breit angelegte Studie letztes Jahr ans Licht gebracht.
Die Stressstudie vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Drin heisst es, dass sich die Menschen, die arbeiten, immer gestresster fühlen. Vor 10 Jahren haben 27% der Menschen gesagt, sie fühlen sich gestresst. Letztes Jahr waren es schon 34%. Früher war es also etwa jeder Fünfte, heute jeder Dritte. Einer der stärksten Stressfaktoren ist der Zeitdruck, der zunimmt. Und es stellt sich langsam aber sicher die Frage, wie die Tatsache, dass immer mehr von uns immer mehr Zeit im Zug sitzen, um zur Arbeit zu kommen, den Stress mit beeinflusst. Antwort auf diese Frage finden wir in Bern bei der Verfasserin dieser Stressstudie. Ich steige in Zug, finde problemlos am 4 Uhr am Nachmittag einen Sitzplatz, gondle geräuschlos durch die Nebellandschaft. Harter Schnitt in Bern, wo die Züge schon 100-fach Feuerobenpendler aus dem Rest der Schweiz ausspucken, wo sich zielstrebig den Weg Richtung Ausgang bahnen. Die eigenen Schritte passen sich im Takt der anderen an. Ja, kein Hindernis sein in dem riesigen Ameisenstrom, der an die frische Luft strömt. Auf dem Bahnhofsplatz. Dort, wo wir in einer gediegenen Hotelbar, wo viele Geschäftsleute sitzen, die Verfasserin der Stressstudie treffen. Simone Griebner. Sie sagt, sie fände es dramatisch, dass sich so viele Menschen gestresst fühlen. Sie sagt auch, dass das Pendeln sicher bei diesen Menschen zu einem grossen Stressfaktor wird, der lange Arbeitstage hat.
Und das sind 12% der Vollzeitbeschäftigten, die arbeiten mindestens 6-mal im Monat mehr als 10 Stunden pro Tag. Und da kann man sich dann vorstellen, da bleibt dann nicht mehr so viel Zeit, wenn auch noch lange gependelt wird. Wenn dann noch 2 Stunden gependelt wird und man 11 Stunden gearbeitet hat, die Erholungszeit nimmt einfach dramatisch ab.
Aber auch für die vielen Menschen, die nicht so lange Arbeitstage haben, sei das Pendeln als Stressfaktor nicht zu unterschätzen. Sie haben zwar keine 12-Stunden-Tage, sind aber genau dann in den Zügen unterwegs, wenn auch alle anderen unterwegs sind.
Es gibt internationale Studien, die zeigen, dass die Leute sich beim Pendeln, dass sie da eine schlechte Stimmung haben, dass sie, wenn sie lang gependelt sind, mit einer schlechten Laune am Arbeitsplatz ankommen und auch abends mit einer schlechten Laune nach Hause kommen, im Vergleich zu Leuten, die nicht so lang gependelt haben oder eigentlich gar nicht pendeln, weil sie gerade in der Nähe wohnen. Das heißt, das drückt die Stimmung. Und man weiß, dass es Stresshormonausschüttung gibt, die erhöht ist beim Pendeln.
Beim Einsteigen jetzt zum Beispiel, oder wie?
Ja, da gibt es eine Studie, die das aussagt. Das hat natürlich die Voraussetzung, dass wirklich sehr stressig ist, die Situation, dass es extremes Gedränge gibt, dass man nicht weiß, ob man es noch schafft einzusteigen, weil so viele Leute schon drin sind, dass man vielleicht Angst hat, den Zug zu verpassen und dann irgendeinen wichtigen Termin zu versäumen. Dann kommen Stressreaktionen.
Nicht alle von uns aber nehmen die Zeit in den vollen Zügen gleich stressig wahr.
Leute unterscheiden sich in ihrer Belastbarkeit bzw. emotionalen Stabilität oder auch wie sie Außenreize ausblenden können oder wie sie akzeptieren können, dass die Umstände gerade ein bisschen ungünstig sind oder lästig. Da gibt es solche, die das besser wegstecken und gerade wenn man insgesamt erholter ist, entspannter, geht das auch viel besser. Wenn man eh schon überreizt ist, dann stört einen das noch viel mehr, dann belastet es, dann ist es quasi der Tropfen, der vielleicht das Fass zum Überlaufen bringt.
Die Zwischenzeit in den vollen Zügen erleben darum nicht alle gleich. In einem Punkt aber sind wir offenbar alle gleich. Dass wir als Menschen nämlich so programmiert sind, dass wir gerne einen Sicherheitsabstand zu Fremden haben. Sind wir mehr als einen halben Meter von einem fremden Menschen weg, geht es uns gut. Haben wir weniger als einen halben Meter Abstand, geht es uns weniger gut.
Ja, wir haben so einen Abstand, den wir gerne einhalten zu anderen Personen, vor allem solchen, die wir nicht gut kennen. Im Zug ist es ja oft so, dass es gar nicht mehr eingehalten werden kann, so der halbe Meter ungefähr. Und dann sind wir angespannt und dann steigt der Puls, dann werden vielleicht sogar Stresshormone, Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet. Das fühlt sich nicht angenehm an. Also da warten wir, sitzen wir da und warten, bis es vorbei ist. Und für wann kommt der Zug endlich an?
Hört man der Psychologin zu, kommt man zum Schluss, dass Mensch eigentlich nicht gemacht ist, um regelmässig dicht an dicht mit Unbekannten zu sein. Und trotzdem müssen sich immer mehr von uns dieser Situation aussetzen. Immer mehr von uns pendeln zur Arbeit, immer mehr mit dem Zug. Und die, die von den Arbeitszeiten her zu den absoluten Stosszeiten unterwegs sind, fühlen sich dann eindeutig weniger gestresst, wenn sie erste Klasse fahren. Das ist ganz eindeutig rausgekommen bei unserer Umfrage im Zürcher Hauptbahnhof.
Wir fahren erste Klasse, da geht es noch. Es ist angenehmer. Es ist ruhiger in der ersten Klasse, es hat mehr Platz in der ersten Klasse. Der Weg, den ich nachher laufen muss, ist ein bisschen kürzer, weil ich jetzt hinterher springen muss, nachher für meinen Anschluss.
Wenn es sehr viel teurer wird werden in der ersten Klasse, würden Sie dann allenfalls aufs Auto umsteigen?
Nein, geht nicht. Nein. Das wäre mir zu nervig. Nein. Vielleicht würde ich dann wieder zweite Klasse fahren, wenn es sehr viel teurer wäre. Ja. Das wäre vielleicht das, was ich müsste eingehen müsste. Wenn es nicht massiv teurer wird, dann leiste ich mir das. Ja.
Auf Zürich ziehen?
Nein, kann ich mir nicht leisten. Lieber ein Haus zu Alten, dann kann ich ein Haus haben. Und auf Zürich, Alten Zürich, ist kein Problem. Und von Tür zu Tür habe ich rund 50 Minuten, das ist okay, finde ich. Es springen auch da so viele Leute auf den Zug und es ist trotzdem stressig, oder? Wenn ich es nicht machen müsste, mache ich es nicht, aber der Job ist einfach zu fordern, oder? Schlussendlich. Ich hätte lieber einen Helikopter. Einer für mich persönlich, jetzt muss ich gehen, sonst verpasse ich den Zug.
Sagt die Frau freundlich und springt los, ist eine von 10'000, die lieber pendelt als umzieht. Und es werden immer mehr, sagen aktuelle Studien. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer ist, dass die Arbeitsplatzsicherheit abgenommen hat. Eine Garantie, dass man den neuen Job lang machen kann, gibt es nicht. Warum also soziale Netze aufgeben, wenn man vielleicht bald schon wieder nebeneinander schafft? Gefordert ist ja der flexible Arbeitnehmer. Ein weiterer Grund ist, dass immer noch viel der Traum vom eigenen Haus haben. Lieber pendeln, als das aufgeben. Umso mehr, als in den Städten wohnen immer teurer wird. Der Wohnraum wird knapper, unsere Bevölkerung wächst und wächst und pendelt. Beim zuständigen Bundesamt geht man davon aus, dass in 20 Jahren doppelt so viele Menschen in den Zügen unterwegs sind wie heute. Wie soll das gehen? Und vor allem, wer soll es zahlen? Antworten suchen wir bei einem SBB-Forscher, gerade nach Rush Hour Soul von Supergrass. Rush Our Soul von Supergrass.
Der S3 Input.
Immer mehr von uns pendeln mit dem Zug zur Arbeit. In 20 Jahren sind es doppelt so viel wie heute, sagen Studien. Und Züge sind jetzt schon voll. Wie sieht sie aus, die Zukunft der Zugpendler? Wird es in den Zügen einfach immer enger und stimmig angespannter? Antworten suchen wir in der HSG St. Gallen. Dort, wo im Auftrag von der SBB an diesen Fragen umgetüftelt wird. Im sogenannten SBB-Laboratorium. Chef von diesem sogenannten Lab ist der Betriebswirtschaftler der Christian Lesser, der sagt, er sei, auch wenn er im Auftrag von der SBB forscht, unabhängig. Wo sagt, er gehe mit dem Audi arbeiten, aus der Agglomeration, weil er hier sicher eine Viertelstunde Zeit spart. Im ÖV dauert es zu lang. Er geht einfach früher arbeiten, so als er nicht im Stau steht mit dem Auto. Denn nicht nur in den Zügen, auch auf den Strassen wird es immer voller. Millionen von Stunden wird auf der Schweizer Strasse gestanden. Schlechtes Gewissen, als er ins Auto und in den Zug steigt, zum arbeiten, hat er keins. Für weitere Strecken brauche er nämlich immer die Züge von der SBB. Und die SBB, die sind am Anschlag.
Es gibt keine Bahn auf dieser Welt, die so ausgelastet ist wie jetzt das schweizerische Bahnnetz. Und von dem kann man sagen, sind wir durchaus am Anschlag. Und man sieht es zwischendurch da an, dass wenn man nach Zürich reinfährt, zum Beispiel vom Limmatal herkommend oder von Bern herkommend, beziehungsweise, ich sage nicht, dass gerade ein Zugstau entsteht, aber das Zug zum Teil verlangsamen, weil halt die Dichte auf den Netzen so gross ist, dass man da wirklich am Minuteln ist, um die Züge rechtzeitig in HB zum Beispiel reinzubringen und eben wieder rauszubringen.
Jetzt sagen Sie eben, hohe Netzauslastung, so hoch wie sonst nie. Könnte man denn die Züge jetzt theoretisch noch länger machen, dass es mehr Platz drin gibt?
Das ist eine technische Frage, aber schon eine infrastrukturelle Frage. Also das fängt an simpel, dass sie Perronlängen müssen haben in der Bahn finden, um mit so einem Zug reinzufahren. Man hat auch schon diskutiert unterschiedliche Zugslängen. Das ist aber insofern meines Wissens relativ schwierig zum Bewerkstelligen, als man mit immer gleich Einheiten viel effizienter fahren kann. Ein Takt zum Beispiel ist immer effizienter, als wenn man keinen Takt hat, weil das System in dem Sinn immer einen bestimmten Rhythmus pulsiert. Die längeren Züge, wie schon gesagt, wird auch rechte infrastrukturelle Anpassungen bedingen. Und wenn Sie sehen, wenn Stosszeiten sind, fahren Sie schon längere Züge. Und das ist meistens vom Anfang bis zum Ende von den Perrons so, wie wir es heute in der Schweiz haben. Und da glaube ich, dass die Strategie, dass man jetzt vermehrt auch Doppelstöcke einsetzen, eigene Züge, das ist wahrscheinlich das Maximum, zu dem man gehen kann, ohne dass man dann wirklich an der ganzen Infrastruktur massive Eingriffe würde vornehmen.
Das, was ich denke, was im Moment wird passieren, ist, dass man mehr auf Doppelstöcke setzen.
Ja, und das ist sicher eine von den Sofortmaßnahmen. Allerdings auch sehr teure Sofortmaßnahmen, muss man sich auch bewusst sein. Das ist ja nicht ganz gratis. Ist sicher das Beste, was man im momentanen Zeitpunkt machen kann.
Eine teure Sofortmaßnahme, weil es in den Zügen innen immer enger wird. Der Christian Lesser, der im Auftrag von den SBB forscht, kann es absolut verstehen, dass viele Leute von einem Kampf um einen Sitzplatz reden.
Ich sehe das auch immer wieder und ich enttappe mich selber. Ich enttappe mich selber, wenn man in Bern zu Abend am 5 Uhr bei einem einfahrenden Zug steht und man sieht hunderte von anderen auf dem Perron rumstehen und sich nur denkt, okay, und wie löse ich jetzt das Problem, dass ich jetzt bis St. Gallen 2,5 Stunden muss unterwegs sein, dass ich in dieser Zeit irgendetwas machen kann und nicht irgendwo einmal einpfercht im Stau. Es ist natürlich so, in der ersten Klasse, man leidet auf sehr hohem Niveau, weil meistens finden alle einen Sitzplatz, das ist noch bezeichnend, aber man glaubt natürlich immer, wenn man die vielen Leute auf dem Perron sieht, dass es nicht geht. In der zweiten Klasse ist es natürlich durchaus so, dass man effektiv sich mit dem Stehplatz muss begnügen und da kann man sich allenfalls überlegen, gibt es Möglichkeiten, dass das in Zukunft vielleicht weniger so ist, dass die halt wirklich einen gesicherten Sitzplatz wollen, halt möglicherweise dann halt etwas auch kurzfristig mal reservieren können.
Für einen deutlichen Aufpreis, versteht sich. Denn die SBB sind eben nicht nur, was die Kapazitäten, sondern auch was das Geld angeht am Anschlag. Die SBB brauchen in den nächsten Jahren Milliarden von Franken, brauchen viel mehr Geld, allein schon fürs Unterhalten von der Infrastruktur, als das bisher immer angenommen worden ist. Wie genau man das Geld zusammenbekommt, ist noch nicht klar. Klar aber ist, es wird auch für die Konsumenten teurer.
Die Heavy User muss man vermehrt zur Kasse zu Bett und da kann man sagen, gut, ich mache die nüchterne Rechnung, wenn ich jetzt jeden Tag von Zürich nach Bern pendle, wenn ich jetzt das mit dem Auto würde machen, würde mich das summa summarum ca. 12'000 Franken kosten. Und ich habe mit dem GA erste Klasse, kann ich das zur Hälfte vom Preis machen. Und ich mich dann ernsthaft muss fragen, ist das die richtige Botschaft, die im System muss. Ich sage jetzt nicht, dass man das GA auf 12'000 Franken müsste erhöhen, aber dass man zumindest für die Heavy-User, also dass da sicher Raum nach oben offen ist. Zumal oftmals auch das GA oder eben überhaupt die Pendelkosten, eigentlich die Wohnkosten, eher sollten zugeschlagen werden. Weil oftmals spare ich natürlich, weil ich eher peripher dann vielleicht wohne, an Wohnkosten. Also Wohnkosten plus Pendelkosten, die müssen einfach tiefer sein als Wohnkosten. Hochzentralen, wo ich tiefere Pendelkosten habe. Und wir haben in der Studie können aufzeigen, dass das effektiv der Fall ist, dass Leute die Opportunitäten, die räumlichen Kostenunterschiede in der Wohn- und Lebenshaltungskosten eben durchaus auch nutzen. Und pendeln quasi, ich gehe pendeln in Orte, wo ich höhere Einkommen erzielen kann, als dort, wo ich wohne. Und solange das höhere Einkommen mehr ist als meine Pendelkosten, solange lohnt sich das.
Mit Aussagen wie denen bewegt sich der Christian Lesser auf dünnem Eis. Es gibt jeweils Wellen von der Empörung, wenn über teure Bahnbilette nachgedacht wird, von entrüsteten Konsumenten und auch Politikern. Denn die SBB gehören im Bund, und zwar als Eigner und auch als Regulator. Das macht Entscheid enorm schwierig. Tatsache ist, für immer mehr Leistung muss man mehr zahlen. Und die, die viele von diesen Leistungen brauchen, also die sogenannten Heavy Users, die müssten mehr zahlen. Das sind eindeutig die Pendler. Sie sind die sogenannten Heavy Users. Pendlerströme regulieren über Preise, dass Züge in den Stosszeiten zum Beispiel teurer sind, dass man so die Leute motiviert, ein bisschen früher oder später zu gehen, das aber sei schwierig.
Ich bin ein starker Verfechter von preislichen Massnahmen. Aber da lässt sich kurzfristig relativ wenig machen. Und zwar aus einem simplen Grund. Wir pendeln ja, weil wir quasi langfristige Entscheidungen getroffen haben in Bezug auf wo wir wohnen und wo wir arbeiten, wo wir nicht so schnell ändern können. Das heisst, wenn man jetzt einfach generell an der Preisschraube dreht, um quasi Pendler zu steuern, darf man den Effekt nicht überschätzen, weil die unterliegenden Faktoren, dass wir pendeln, sind nicht kurzfristig variabilisierbar. Das fängt damit an, dass eine Liegenschaft macht, zum Beispiel nicht sehr durchlässig ist und nicht sehr flüssig ist. Das heisst, man kann nicht schnell ein Haus oder eine Wohnung verkaufen und irgendwo nehmen, wieder kaufen wie andere Länder. Also das heisst, man kann mit preislichen Massnahmen nur langfristige Effekte versuchen zu steuern. Das heisst, wenn man preislich etwas verändern kann, muss man sich bewusst sein, dass man das nur schrittweise machen kann, um nicht einen Schock auszulösen.
Der Christian Lesser. Der SBB-Forscher will auch darum nicht einen Schock auslösen, weil er weiss,
auf Preisveränderungen im ÖV wird schneller reagiert, wenn der teurer wird, dass die Leute aufs Auto umsteigen, als wenn das Auto teurer wird. Also das Auto kann viel teurer werden, bevor jemand auf den ÖV umsteigt, als der ÖV kann teurer werden, dass er aufs Auto umsteigt. Und das muss man berücksichtigen. Das setzt sicher auch gewisse Limiten, was die Preisgestaltung angeht. Und am Schluss ist es halt dann eine politische Entscheidung, die man durchaus auch diskutieren muss. Wir haben ein Umweltziel versus ein Finanzziel, dass man sagen, man kann das nicht einfach uferlos finanzieren, weil das ist ein Kreislauf, der nie enden ist. Also das heisst, die eigene Dynamik müssen wir auf eine Art und Weise können durchbrechen, aber wie das genau dann wird aussehen, das könnte ich Ihnen heute auch nicht sagen. Das ist sicher auch ein Resultat von Diskussionen, die wir die nächsten paar Jahre noch werden führen in diesem Land.
Diskussionen, die hitzig werden. Der Christian Lesser ist überzeugt, in der Stadt müsste noch viel mehr verdichtet gebaut werden und die Arbeitgeber müssten ihre Arbeitnehmer mehr anregen, von daheim aus zu arbeiten, sodass nicht immer mehr von uns zu den gleichen Zeiten unterwegs sind.
Ich glaube, das Kalkül, das ist heute noch zu wenig im System drin, dass man halt all die Alternativen, wir reden schon seit 20 Jahren von Teleconferencing und so weiter, also was auf einem globalen Maßstab heute schon gang und gäbe ist, dass man wieder Konferenzen macht, könnte man sich allenfalls mal überlegen, kann man das nicht auch auf einer nationalen Ebene zum Beispiel vermehrt machen. Also ich glaube, das Pendeln ist eins, aber der ganze Berufsverkehr, der noch zusätzlich zu den Pendlerbewegungen kommt, Leute, die unterwegs sind, einfach weil sie Meetings haben, weil sie Treffen haben, weil sie Leute sind und so weiter, das kommt dann noch dazu. Und ich sage, es wäre am gescheitsten, wenn man dort steuernd eingreift, wo es am wenigsten wehtut.
Betont der SBB-Forscher Christian Lesser. Aber er sagt auch, wir leiden in der Schweiz auf hohem Niveau. Und er verweist ganz zum Schluss auf den Berlin-Sprinter.
Da haben sie 4 Stunden mit dem Zug nach Berlin. Ich habe das schon 2 oder 3 Mal gesehen, da stehen die Leute wirklich wie in der Sardinenbüchse aneinander gefercht. Für 4 Stunden fahren die stehend nach Berlin. Darum sagen wir leiden auf höherem Niveau. Und da haben, es geht da zum Teil ganz andere Welten, wie das auch noch könnte gehen.
Aber so weit wird es in der Schweiz nie kommen, sagen Sie?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, ob es nicht so weit, ich bin da kein Prognostiker, aber wir werden sicher näher an das Szenario ankommen, als dass wir alle locker ausbreitet in der Stosszeit in unseren Zügen werden können sitzen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.